Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserer Interviewreihe von Radio Enlighten Next. Heute direkt bei mir im Studio Ramon Brüll, Gründer des Info3 Verlags. Ramon, herzlich willkommen zum Radio Enlighten Next.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich, dass so viele Menschen zuhören.
Der Grund für dieses Gespräch ist ja ein Gespräch, das wir schon vor einiger Zeit miteinander bei einer längeren Autofahrt gemacht haben, wo wir uns über Firmen und über eine neue, integrale und spirituell informierte Beziehung zur Arbeitswelt und Tätigkeit besprochen haben, wo du mir einiges erzählt hast, wie ihr Info3 angefangen habt, welche Ideen dahinter waren. Das Ganze hat ja auch einen anthroposophischen Hintergrund. Und was ich ganz besonders spannend fand, wenn wir über neue Arbeitsformen, über neue integrale Geschäftsmodelle, auch über spirituelle Möglichkeiten miteinander zu arbeiten denken, denken wir sehr daran, welche Werte wir haben, welche auch Ideale dahinter stecken. Ein Gedanke, den du damals erwähnt hast, hatte ich so noch nie gehört, nämlich einen Betrieb, eine Form des Miteinanderarbeitens, als etwas zu nehmen, das für sich stehend auch ein lebendiges Wesen ist. Und das war für mich intuitiv gleich zugänglich, obwohl es neu war. Und es war insofern spannend, weil ich gemerkt habe, wenn ich eine gemeinsame Firma, ein Arbeitsumfeld als eine lebendige Wesenheit sehe und verstehe, ich auf etwas anderes achte, etwas anderes wahrnehme, als wenn ich sonst in einer anderen Art und Weise über eine Firma nachdenke. Einfach mal als Frage vorweg, wie kommt man auf so eine Idee, das so zu denken, und wie hat sich das bei euch beim Info3 Verlag damals entwickelt?
Diese Idee ist natürlich so in der ausgeprägten Form erst nach und nach entstanden. Am Anfang gibt es vielleicht eine Ahnung. Ich kann das vielleicht so erzählen für uns. Wir hatten ein Gründerteam, das war in Amsterdam. Wir haben eine Zeitschrift gegründet. Wir wollten eigentlich nur eine Zeitschrift machen, dass es hier ein Unternehmen werden würde. Das war damals noch überhaupt nicht sichtbar. Und dann entwickelt sich das im Laufe der Jahre. Und am Anfang ist es natürlich so, dass die Initiative einfach lebt von den Menschen, die es tun. Das bleibt auch so. Das ist auch bei uns so geblieben. Da waren große Wechsel auch. Es gab Zeiten, da war ich dann ganz alleine. Dann ist ein neues Team aufgebaut worden. Dann ist die Initiative von Holland nach Deutschland verlegt worden. Und irgendwie im Laufe der Zeit habe ich dann einfach so erlebt, dass das nicht nur das Ergebnis des gemeinsamen Tuns ist, das ist natürlich immer auch, sondern dass da so eine Art Eigendynamik entsteht, aber jetzt nicht im negativen Sinne, so im Sinne von, das rollt und da hat man gar keinen Einfluss mehr drauf, sondern eher im positiven Sinne, wie ein Kind, was aufwächst und zunächst ganz von den Eltern abhängig ist, dann aber nach und nach einem entgegentritt. Ich hätte da am Anfang gar nicht Begriffe für gehabt. Sondern das entstand dann auch in Zusammenarbeit. Wir hatten einen Kreis von kleineren und mittleren Unternehmen, wo wir einen Erfahrungsaustausch gemacht hatten. Das war der Verbund Freie Unternehmensinitiativen. Und in diesem Zusammenhang, wo andere dann auch von ihren Erfahrungen berichtet hatten, kristallisierte das so ganz langsam raus, dass man das Unternehmen eben auch verstehen und erleben kann als eine Wesenheit, das einem entgegentritt, was eine eigene Biografie hat und was ahnungsweise vielleicht sogar ein eigener Wille hat. Und daraus ergab sich dann, nachdem ich selbst auch da eine Entwicklung durchgemacht hatte, wie gesagt, am Anfang, wir wollten nur eine Zeitschrift machen, dann gab es so eine Phase, wo ich plötzlich merkte, hey Brühl, du bist Redakteur. Für das, was du machst, gibt es einen Namen. Und dann gab es eine Phase, wo es dann wirklich eine Unternehmensgründung gab und ich merkte, Brühl, du bist nicht nur Redakteur, du bist auch Unternehmer. Und als diese Phase dann so ein bisschen eine Weile gegangen war, wurde mir das so nach und nach klar, dieses Unternehmen, das bist nicht nur du, das ist auch nicht, als wir ein paar mehr waren, die Summe dessen, was die Kollege was wollen, was das Team will, sondern da kommt einem was entgegen. Und jetzt kommt es darauf an, nicht zu machen, was ich will, oder nicht das zu organisieren, wo ich denke, dass das Unternehmen hin will, sondern ich muss erstmal wahrnehmen, was will das Unternehmen.
Ja, das führt mich auch zu der Frage, wenn du sagst, kommt dir etwas entgegen.
Ja.
Was ist denn das etwas, das dir hier
Das ist
entgegenkommt?
natürlich sehr schwer zu fassen. Ich kann es vielleicht ein anderes Beispiel noch nennen. Ich habe viele Jahre später hier in dem Frankfurter Stadtteil Niederösel, ich lebte auf einem ganz einfachen Zimmer und ich lief jeden Tag zur Arbeit an einem großen Haus vorbei, wo im ersten Stock eine Wohnung leer stand. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das hier oben, die Wohnung? Ich brauche zwar jetzt nicht dringend was Neues, aber schön wäre es schon, da mal einzuziehen. Und ich hatte so mit der Zeit immer stärker das Erlebnis, das Haus schreit mich an, tu was mit mir. Und das ist dann tatsächlich irgendwann dazu gekommen, dass ich das nicht für mich alleine, sondern gemeinsam mit Freunden und auch denjenigen, die schon in dem Haus arbeiteten und lebten, gekauft habe. Aber es war wirklich dieses ganz starke Erlebnis. Ich laufe dran vorbei, aber ich kann gar nicht unbeteiligt dran vorbeilaufen, weil das Haus will was von mir. Und genauso ist es eigentlich auch mit dem Info3 Verlag gewesen, dass ich immer stärker merkte, es geht gar nicht um das, was ich will, sondern ich muss erstmal versuchen wahrzunehmen, was will der Verlag, wo will der hin, wie kann ich Entwicklungshilfe leisten. Natürlich nicht nur ich, sondern auch andere. Ja, wie kann ich Entwicklungshilfe leisten? Was kommt mir da entgegen? Wie kann ich diesem Wesen dienen? Dieses Wesen zu beschreiben, ist natürlich sehr, sehr schwer.
Da hast du natürlich jetzt das Stichwort auch genannt,
Ja.
indem du hier das Wort Wesen
Ja.
mit reinbringst. Und die Art und Weise, wie du es beschreibst und kurz skizzierst, ist natürlich schon eine eigentümliche Sichtweise, in
Ja.
der nicht oft eine Firma bezeichnet wird. Aber was ich so attraktiv oder interessant daran finde, auch in der Frage einer praktischen Spiritualität, ist, dass du hier eine Sensibilität aufmachst für einen Sinnhorizont oder bis sogar in einem Eigenwillen für etwas, das jetzt ja nicht ein anderer Mensch ist, auch nicht eine andere Gruppe von Menschen, sondern eine gemeinsame Schaffung von Menschen,
Ja.
wie in dem Fall ein Verlag. Und wo sich die Fragen, wenn man sie so stellt, wie du sie anscheinend hier gestellt hast, oder ihr euch es in dem Rahmen euch gestellt habt, von der anderen Seite kommen, wenn man jetzt nicht fragt, so was wollen wir mit dem Ding überhaupt, sondern salopp gesagt, ja, was will denn das Ding, das wir hier
Ja.
geschaffen haben?
Ja.
Und das ist so, als würde man auf die Innenseite dieses Dings, dieses Verlags gehen, um hier seine eigenen Werte, seine eigenen Vorstellungen, seine eigene Zukunftsvorstellungen verstehen zu wollen. Und das verlangt eine Sicht auf die Welt, die eine sehr starke Innensicht auch mit sich bringt. Ich nehme mal an, das hat damit zu tun, dass ihr als anthroposophische Initiative hier eben auch eine Sicht auf so handfeste Unternehmungen wie eine Betriebsgründung mit einbringt, die eben diese andere Dimension mit berücksichtigt. Ist das ganz daneben gegriffen? Du
Nein,
zögerst ein bisschen?
es ist nicht ganz daneben gegriffen. Ich glaube, nur an einer Stelle würde ich das ganz anders sehen.
Okay.
Das hat, glaube ich, sehr we wenig oder weniger mit den Inhalten zu tun, also den nennst du in dem Fall die Anthroposophie. Und das hängt wiederum mit der Frage zusammen, wer hat denn überhaupt diese Fähigkeit entwickelt, überhaupt auch nur im Ansatz wahrzunehmen, wo diese Unternehmenswesenheit, die mir entgegentritt, wo die hin will. Und da habe ich einerseits auch durch den Kontakt mit den anderen Kollegen im Verbund, aber auch durch Erfahrungen, über die ich gleich was sage, erlebt, das muss gar nicht unbedingt nur der Geschäftsführer oder der Inhaber oder irgendjemand an der sogenannten Spitze des Unternehmens sein oder der Gründer, sondern das können genauso gut andere Menschen, andere Mitarbeiter, die an einer ganz anderen Stelle stehen, vielleicht sogar nur an einer sehr bescheidenen Stelle im ganzen Gefüge, die können das genauso. Das kann der Hausmeister einer Schule sein, der möglicherweise viel näher da dran ist als der Schuldirektor oder ein beliebiger Lehrer. Und ich habe das ganz stark erlebt, zum Beispiel war ich jahrelang bei einer Druckerei in Rastatt drucken lassen. Und da kam dann jeden Monat der kleine LKW, der Transporter aus Rastatt, zu uns und hat die Zeitschriften gebracht. Und die Art und Weise, wie der Fahrer sozusagen die ganze Stimmung dieses Unternehmens mitbrachte, ja, hat mir einfach gezeigt, nicht nur, dass da eine Identifikation, das ist ja noch relativ normal, also eine Identifikation von diesem Mann mit seiner Arbeit ist, sondern dass er ja da so drin stand, dass man merkte, er vertritt dieses Unternehmen vielleicht viel besser als der Außenvertreter, der für uns zuständig ist. Ja, und dummerweise, da ist eine neue Betriebsleitung reingekommen und die haben dieses Ding dann outgesourced, also das Transportwesen outgesourced. Ja, und dann kam einfach irgendein Paketdienst oder irgendeine Spedition, die das Zeug gebracht hat. Ja.
Was ja auch einen anderen Aspekt beleuchtet, auf den ich auch zu sprechen kommen wollte, wenn man eine Firma so ansieht, ja, wenn man wirklich so dieses Eigenwesen einer Firma ansieht, kommt man auf eine Fragestellung, die man anders nicht so schnell sehen würde, nämlich, ich nenne es mal so, auf welcher Ebene lebt denn dieses Wesen? Ich meine, so eine Firma kann ja sein, dass die eigentlich nur einfach Geld abwerfen will. Oder es kann sein, dass so eine Firma eigentlich mehr will vom Leben. Und das ist schon mal eine eigentümliche Fragestellung. Jetzt seid ihr natürlich eine Firma, die sich gegründet hat, auch mit einem sehr starken idealistischen Hintergrund. Aber allein die Fragestellung so zu sehen, zeigt eigentlich, dass unser menschliches Zusammenarbeiten in Firmen auf verschiedenen Ebenen leben kann, weil natürlich, um überhaupt Firma sein zu können, brauche ich auch eine materielle Basis. Davon lebt
Ja,
eine Firma,
selbstverständlich.
davon lebt sie, aber es ist nicht vielleicht das, wofür sie lebt. Und ist das etwas, wo du sagst, das ist eine spannende Sache, weil es uns wirklich auch den Blick aufs Wirtschaften verändert? Oder ist das etwas, wo du denkst, das ist so nicht verallgemeinerbar?
Das ist eine sehr spannende Sache und damit sprichst du auch ein großes Anliegen von mir an. Weil ich habe, also erstes Mal haben wir die Zeitschrift und dann den Verlag gegründet, nicht um ein Geschäft zu machen oder um Gewinn zu machen, sondern weil wir was wollten. Ja, wir wollten für den Sozialimpuls der Anthroposophie ein Informationsorgan, daher der Name Info3, gründen. Und wir wollten damit natürlich die gesellschaftliche Entwicklung in einer bestimmten Weise unterstützen. Man kann durch eine Zeitschrift keine Bewegung machen, aber man kann sie unterstützen, wenn sie da ist. Und in dem Sinne haben wir natürlich wirklich was gewollt. Und ja, am Ende macht man natürlich ein Unternehmen und als Unternehmen musst du dafür sorgen, dass das Ganze läuft. Da gehst du mit Geld um, da musst du Geld investieren, du musst Geld ausgeben und du möchtest, dass alle, die daran beteiligt sind, davon auch leben können, also ein Einkommen beziehen. Und dann habe ich gemerkt, dass es sicher sinnvoll ist, dass ein solches Unternehmen zumindest hin und wieder auch mal Gewinn macht. Man braucht den Gewinn, damit das Unternehmen überleben kann, aber es ist nicht das Ziel. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das, was in der Betriebswirtschaft heute fast überall gelehrt wird, dass das Ziel vom Unternehmen ist, Gewinn zu machen, das ist einfach eine Illusion. Wenn man genau hinguckt, ist das Ziel, eine gute Zeitschrift zu machen, die Bedürfnisse der Leser zu befriedigen, die Leser anzuregen, in Dialog zu treten mit einzelnen Menschen, mit anderen Bewegungen und so weiter und so fort. Das ist das Ziel.
Lass mich da nachfragen,
Gerne.
weil du sagst, das ist eine Illusion, das andere ist das Ziel. Kann man das wirklich so sagen? Weil wenn jemand eine Zeitschrift gründet, einfach um Geld zu machen, ist dann nicht das Ziel einer Firma, einfach nur Geld zu machen? Oder würdest du sagen, das stimmt so nicht, da ist irgendwas nicht stimmig?
Das kann man sich zum Ziel machen.
Ja.
Die Frage ist dann natürlich, ob dann auch so ein Unternehmenswesen überhaupt entstehen kann.
Okay.
Beziehungsweise andersrum, wenn man jetzt sagt, das Ziel ist, was zu erreichen, dann schaffst du natürlich einen Raum, worin ein solches Unternehmenswesen auch entstehen kann. Ob es andersrum auch funktioniert, ich weiß, dass solche Unternehmen funktionieren können.
Ja.
Aber ob da dann wirklich sowas entsteht in dem Sinne, das kann ich nicht beurteilen, weil
Ja.
ich das nicht aus der Innenperspektive kenne.
Verstehe.
Und ich kann nur sagen, für mich, es gibt Leute, für die ist das ganz anders, aber für mich ist es so in meinem Berufsleben, dass alles, was ich gemacht habe, wo ich gedacht habe, da kann ich was verdienen, da kann ich Gewinn machen, sind die Hose gegangen. Und fast nicht alles, aber fast alles, was ich gemacht habe, wo ich sinnvoll fand,
Ja.
ist letztlich dann auch wirtschaftlich ein Erfolg geworden. Das ist die Art, wie ich damit umgehe.
Ja,
Das mag für andere ganz anders sein. Das räume ich natürlich
der
ein.
Grund, warum ich so nachgefragt habe, ist, weil mir so der Gedanke kam, dass man mit diesem Blick, den du auf Firmen anwendest, man ja auch sagen kann, dass eine Firma vielleicht unterentwickelt ist.
Dass der
Einfach
was ist?
unterentwickelt,
Unterentwickelt.
in eigenem Wesen unterentwickelt, weil bleiben wir beim Zeitschriftenwesen. Ich kann eine Zeitschrift machen, einfach um Geld damit zu machen. Aber eine Zeitschrift kann viel mehr. Und es muss jetzt nicht eine
Richtig.
anthroposophische Zeitschrift sein, es kann auch ganz was, eine Kunstzeitschrift, eine politische, was auch immer. Aber indem ich so auf einen Verlag blicke, merke ich, dass ich einen Möglichkeitshorizont für dieses Leben eines Verlages zeigt, der ist entwickelbar. Und der ist entwickelbar mit dem Bewusstsein der Beteiligten, wirklich den ganzen Möglichkeitshorizont dessen, was so ein Verlag eigentlich sein könnte, auszufüllen. Das heißt, mit diesem Blick, das wirklich auch als eigenständiges Wesen zu sehen, kriege ich den Blick frei für einen Möglichkeitshorizont dessen, den ich sonst nicht hätte. Das heißt, allein der Blick ist so zu sehen, gerät eine lebendige Dynamik,
Richtig.
dass mehr möglich wird. Und zu sehen, dass dann auf einmal, Moment mal, eine Firma kann ja viel mehr sein als nur Geld machen. Eine Firma kann keine Firma sein, wenn sie kein Geld macht. Das ist einmal gegeben und das ist real, so wie wir kein Organismus sein können, wenn wir nicht essen. Aber Essen ist nicht unbedingt der Sinn
Das sind das des Lebens,
unseres Lebendigseins. Es ist eine Notwendigkeit, es ist eine Voraussetzung, aber es ermöglicht etwas, das noch wo ganz anders hingehen kann. Und da ist ich finde eine Schönheit drin, weil du dann in jedem und in allen Bereichen von menschlicher Tätigkeit auf einmal den Blick freikriegst, was eigentlich die tiefen Sinnhorizonte sein können, was so menschliches Zusammensein ausmacht. Du kannst die Frage eigentlich für jedes und alles stellen. Du kannst diese Frage für politische Parteien stellen, ganz egal, ob das jetzt Konservative oder Progressive sind, die dann verschiedene Wesen haben, aber die in einer Authentizität und in einer Richtigkeit ausfüllen können, die sehr fruchtbringend ist für ich sage mal, für das ökologische Umfeld, in dem sie sind.
Ich kann da von meiner Seite sagen, ich habe eigentlich, seit ich da so ein gewisses Bewusstsein für bekommen habe, was das heißt, welche Entwicklungsmöglichkeiten für mich selbst, für das Unternehmen und für die Kollegen da drin liegen, habe ich immer mehr die Haltung entwickelt oder versucht zu entwickeln. Ich will nicht sagen, dass es immer gelungen ist, Entwicklungen zu ermöglichen. Also nicht von vornherein zu sagen, ich will das und das und das. Also ich will eine höhere Auflage, haben wir natürlich auch gewollt, haben wir auch daran gearbeitet und so weiter. Sondern einfach erstmal zu gucken, wo kann das hinwollen, was sind jetzt die Entwicklungen, die vielleicht ganz im Ansatz erst vorhanden sind. Also zum Beispiel, wir wollen wegkommen von dem Zeitungscharakter und wir merken, das passt nicht mehr zu dem, was was die Redaktion zu sagen hat oder
Ja.
wie dieses Blatt in der Welt steht, in der Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern steht und so weiter, mit dem Publikum steht. Und da ist jetzt nötig in dem ersten Schritt, dass man vielleicht mal einen zweiten Druckfarbe arbeitet, also nicht nur schwarz-weiß, dass man von dem Zeitungspapier wegkommt. Das muss deshalb noch nicht gleich eine Hochglanzbroschüre werden, aber dass man sozusagen sich langsam bewegt von einem Druckwerk, das Zeitungscharakter hat, hin zu einem Magazin. Und das zeigt sich erst durch kleine, ganz kleine Schritte. Und dann spürt man, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das, oder jetzt haben wir so gespürt. Und an so einer Stelle hatte ich dann immer das Gefühl, da bin ich jetzt gefragt, den weiteren Weg dazu zu ermöglichen. Also Geldquellen dafür zu finden und so weiter, weil es dann erstmal teurer ist, das durchzurechnen, wie viel muss dann das Abonnement kosten, wie viel Anzeige brauchen wir und pipapo. Also den ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Aber das für mich Entscheidende dabei war, zunächst wahrzunehmen, wo will das hin? Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Ich will gar nicht sagen, dass mir das immer gelungen ist. Manchmal vielleicht dann doch. Aber wo will das hin, diese Wahrnehmung? Und dann zu sagen, was kann ich tun, um das zu ermöglichen? Ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich noch gar nicht dran dachte, Unternehmer zu sein oder zu werden, habe ich von einem Interview, ich weiß gar nicht, ob ich es selbst gelesen habe oder nur erzählen gehört, mit, ich glaube, es war der Generaldirektor der niederländischen Shell. Also ein großes Unternehmen, ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und da wurde dem Mann gefragt, wie fühlen Sie sich da als Steuermann von einem solchen Riesenunternehmen? Und dann hat er gesagt, ja, er sitzt da drauf auf diesem Schiff oder hat er vielleicht sogar gesagt, auf diesem Walfisch und ich schaue, wo es hin will, wo es hinfährt oder wo es hinschwimmt.
Shell Holland.
Wie?
Shell Holland.
Shell Niederlande, England, weiß ich. Oder international, egal. Okay. Und ich habe das damals für absolut arrogant oder für auch ein bisschen schräg gehalten. Und ich habe erst später verstanden, dass der eigentlich was sehr Wahres gesagt hat, ob bewusst oder unbewusst, das lasse ich mal offen. Aber er hat einfach gesagt, er sitzt da drauf und guckt, wo das hin will. Und vielleicht, dass es tatsächlich für die Unternehmensleitung, dass es genau darauf ankommt. Ja?
Ich finde das ja höchst spannend. Das ist vielleicht einer der zentralen Punkte, warum ich dieses Gespräch auch gesucht habe. Weil genau diesen Unterschied, den du jetzt gerade setzt, wo einerseits sozusagen ich mit meinem Wollen, meinem Denken, und das kann auch ganz idealistisch sein, bin, der jetzt irgendwie ein Projekt hat mit anderen und dann in einer Position ist, das umsetzen zu können, im Gegensatz zu, wenn ich jetzt das Bild von diesem Shell-Generaldirektor oder was immer er war, aufgreife, dass ich dieses Gebilde, in dem ich hier bin, als lebendiges Gebilde auffasse, das ich wahrnehmen muss, und zwar in der möglichsten Weite und Tiefe meines Wahrnehmensvermögens wahrnehmen muss, um herauszufinden, ja, was will das eigentlich oder wozu ist es eigentlich da, was ist ein Eigenwillen. Das ist eine geistige Bewegung. Und es ist eine,
auf jeden
und
Fall.
Es ist eine ganz andere geistige Haltung. Und es ist eine geistige Haltung, die so mit unserer normalen, selbstverständlichen Ego-Herangehensweise an Welt anders aussieht. Da öffnet sich etwas für eine geistige Dimension, die eigentlich aus einem Miteinander besteht, weil dieses Wesen ist ja ein Miteinander von Menschen und Intentionen, die das halten.
Ja, aber eben nicht nur, das ist darauf will ich hinaus. Aber
dann sagen wir das nicht nur.
Ja, ich würde das gerne daran festmachen. Es gab so die Zeit, wo wir uns sehr beteiligt haben, wo die selbstverwalteten Betriebe sich selbst entdeckten auch und das sehr gefördert haben. Da gab es den Verband der selbstverwalteten Betriebe in Hessen, da waren wir dann auch Mitglied. Und da waren eben viele, die so eine Art Basisdemokratie eingeführt haben. Na? Alle gleich, alle reden über alles mit. Es geht eigentlich alle Entscheidungen nur durchs Plenum. Und je nachdem, wie die dann ausgerichtet waren, entweder Mehrheitsabstimmung oder Konsens, aber immer dieses Basisdemokratische. Und mein Eindruck aus der Zeit ist, dass man allein damit nicht weiterkommt. Ja. Und das heißt für mich, also erstens, man legt sich gegenseitig lahm, es sind keine Strukturen, wo sich sozusagen individuelle Fähigkeiten wirklich entwickeln können und zum Tragen kommen können oder auch Verantwortung übernehmen können, weil ja alles erst abgesegnet werden muss. Also das ist eine Verflachung. Aber es ist, glaube ich, auch eigentlich ein Bild dafür, wenn man so basisdemokratisch arbeitet, dann kommt eigentlich nur die Summe raus oder der Saldo quasi von dem, was die beteiligten Menschen einbringen. Und genau das ist zu wenig. Ich meine, entdeckt zu haben, dass es eigentlich noch etwas gibt, was darüber hinausgeht.
Wie kommst du zu dem darüber hinaus oder wie kommt ihr zu dem darüber hinaus?
Das ist eine schwere Frage, die ich so nicht beantworten kann.
Was ist eure Erfahrung? Weil ich nehme mal an, dass ihr in den letzten 25 Jahren oder wieder
35 Jahre
30 Jahren öfters zu diesem Punkt gekommen seid, wo etwas sich manifestiert hat, was über die Einzelkomponenten hinausgeht. Wie kam es dazu?
Ja, interessanterweise waren oft Konflikte oder waren ein paar Mal Konflikte, muss ich sagen, Anlass darüber nachzudenken. Zum Beispiel, ich habe sehr viel gelernt von einem Kollegen, den ich sehr geschätzt habe, der in der Redaktion tätig war und der dann eines Tages einfach gesagt hat, das, was ich will, passt hier nicht. Und obwohl ich wirklich seinen Einsatz und sein Stil, wie er geschrieben hat und die Themen, die er behandelt hat, also sehr hoch geschätzt habe, habe ich noch mehr geschätzt, dass er selbst zu dieser Einschätzung kam und gemerkt hat, das passt nicht. Das, was gewollt und benötigt ist, ist nicht das, was ich will, empfand er. Und hat daraus die Konsequenz gezogen und ist gegangen. Da habe ich einen sehr großen Respekt vor gehabt, jetzt in einem solchen positiven Fall. Und in einem vergleichbaren Fall, wo eine Kollegin da war, wo ich dann ganz bald gemerkt habe, das, was die will, das passt nicht. Und jetzt war ich in der schwierigen Situation, dass ich hatte damals das Gefühl, ich habe gar nicht das Recht, sie zu entlassen. Sie ist eine Kollegin, sie ist gleichberechtigt. Was gibt mir das Recht zu sagen, hör mal, für das, was du willst, ist hier kein Platz, du musst gehen. Das war für mich sehr schwer. Das hat lange gedauert, bis ich das kapiert habe, dass ich auch für mich lernen musste zu unterscheiden, will ich das nicht, bin ich nicht mit ihr kompatibel? Ja, klappt das einfach zwischen uns nicht? Sie hat es darauf zurückgeführt, dass ich einfach der böse Chef war oder der Macho oder weiß ich was. Also hat da Mann-Frau-Problem draus gemacht. Aber ich musste unterscheiden, was ist mein subjektives Empfinden dabei, ja, weshalb das natürlich auch eine Rolle spielt. Und gibt es vielleicht noch etwas Übergeordnetes? Okay. Und dann kommst du natürlich in der schwierigen Situation, dass du das Übergeordnete auch noch vertreten musst und du bist aber auch als subjektiv denkender und fühlender Mensch da. Und es ist gar nicht einfach in so einem Moment, gerade wenn es einen Konflikt gibt, das Absolut. Auseinanderzuhalten. Aber ich habe daran gemerkt, dass es notwendig ist, es auseinanderzuhalten.
Und auch ist es interessant, überhaupt den Unterschied als solches feststellen zu können.
Genau.
Dass es beide Ebenen real in einem sind.
Ja. Ich habe daran gemerkt, dass es real ist.
Und dass man sich entscheiden muss, nehme ich mal an.
Ja, ja.
Zwischen dem einen und dem anderen. Jetzt sind wir in der Sendezeit schon ziemlich fortgeschritten. Ich möchte trotzdem noch darauf zu sprechen kommen. Ich habe es dem Ganzen ja auch eine Organisationsform gegeben, die das Ganze hält als solches.
Ja.
Wieso erstens braucht es hier eine spezielle Organisationsform und welche Form hat das angenommen?
Ja, wir haben im Wesentlichen drei Eigenarten entwickelt, die ich alle drei kurz nennen möchte. Ich deute zunächst einmal nur an. Das eine ist, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich versuchen, wegzukommen von dem Angestelltenverhältnis. Das Angestelltenverhältnis beinhaltet immer, der eine will was und der andere muss es ausführen. Also ein Angestelltenverhältnis heißt grundsätzlich weisungsgebundene Arbeit. Und wir haben gesagt, wie kriegt man das überhaupt weg? Wie kommen wir weg von der Lohnarbeit? Lohnarbeit heißt, hier bin ich, ich arbeite für dich, du gibst mir dafür Geld und ich gehe wieder. Das heißt, da ist dann ein Gegenüber und eine Abhängigkeit, eine Hierarchie. Und ich habe sehr früh schon gemerkt, das würde für uns, für das, was wir wollen, auch überhaupt nicht passen. Wir müssen eine Gleichberechtigung reinkriegen. In dem Sinne, das heißt nicht, dass alle gleich viel arbeiten, oder das heißt nicht mal, dass alle gleich viel zu sagen haben, aber dass alle in gleichen Maßen beteiligt sind und insbesondere, dass das, was wir gemeinsam erwirtschaften und was dann zum Einkommen der Einzelnen wird, dass wir das gemeinsam besprechen. Das heißt, konkret, wir sitzen, wenn es geht, einmal im Jahr zusammen und verteilen das, was wir gemeinsam erwirtschaftet haben, in Form von Löhne und Gehälter und so weiter. Und sprechen darüber und entscheiden nur dann, wenn wir alle mit den gemachten Vorschlägen einverstanden sind. Darüber kann ich natürlich noch sehr viel mehr erzählen, aber jetzt nur mal als Andeutung. Also ein Verteilvorgang, wodurch die einzelnen Einkommen zustande kommen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir mit der Zeit eine Art Konfliktkultur entwickelt haben, die darin besteht, dass immer wenn zwei stark unterschiedlicher Meinung sind oder sich in die Haare kriegen, dass fast immer ein Dritter da ist, der selbst nicht betroffen ist, und zwar nicht jemand von außen. Zunächst einfach jemand aus dem Verlag, der die Sachlage kennt, der die betroffene Person kennt, und der dann sagt, also hör mal, so geht das nicht mit euch. Oder der gefragt wird, zu vermitteln. Und der dann sozusagen in der Lage ist, entweder selbst oder auch dann mit Hilfe Dritter, zu schauen, wie kommt man mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen und Interessenslagen zurecht. Das heißt, das erstmal zu merken, und zwar spontan. Wir haben zwar jetzt auch dafür sozusagen zwei Leuten gewählt, die das machen oder die Aufgabe haben, darauf zu schauen und die, wenn sie gefragt werden, dann handeln müssen. Aber oft, ich habe das selbst erlebt, oft war es eben so, dass, und soll es auch so sein, dass man einfach spontan sich berufen fühlen kann, in einem entstehenden Konflikt zu vermitteln. Das kann natürlich immer nur einer machen, der selbst nicht beteiligt ist an der sachlichen Frage oder an der Konfliktfrage. Ich habe das sowohl als Vermittelnder erlebt, als auch als Konfliktpartner, wie heilsam das einfach sein kann, wenn ein Kollege sagt, also hör mal mit euch beiden, das geht so nicht, das müssen wir mal aussprechen, das können wir uns nicht mal zu dritt zusammensetzen. Also diese Art mit Konflikten umzugehen. Und ein dritter Punkt, der sehr stark auch zu unserer Organisationsstruktur gehört. Wir haben gesagt, für uns passend ist eigentlich nur eine Art von Personengesellschaft. Da gibt es die GbR, da gibt es die KG und da gibt es andere Formen von Personengesellschaft, die im Prinzip zum Ausdruck bringen, wir sind es selbst. Es ist nicht irgendein Kapital, was im Vordergrund steht oder eine Rechtsform wie die GmbH als Kapitalgesellschaft, sondern wir Personen, wir, die das gemeinsam machen, wir sind es selbst. Und wir sind die Träger. Und das ist im deutschen Recht eine Personengesellschaft. Nur, als wir so angefangen haben, dann als GbR, Gesellschaft bürgerlicher Rechts, und das war eine Neugründung nach einer etwas komplizierten Vorphase, die ich hier jetzt nicht ausführen möchte, haben wir nach dem ersten Jahr, wo wir in dieser Art mit drei Personen damals erst selbstständig gearbeitet haben. Und nach dem ersten Jahr haben wir erstaunlicherweise und wieder erwarten einen kleinen Gewinn gemacht, von ein paar hundert Mark damals, war nicht viel. Da wir mit einem großen Verlust am Anfang gerechnet hatten, waren wir natürlich trotzdem hoch erfreut. Und da musste ich die Steuererklärung ausfüllen. Und diese Steuererklärung, die hat mir dann klar gemacht, da ist ein Vermögen entstanden, ein kleines Vermögen, und das muss ich jetzt irgendjemandem zuordnen. Das ist nicht einfach nur so in der Luft, sondern Ich bin gezwungen, weil es kein Vermögen gibt, was geben kann nach deutschem Recht und nach europäischem Recht, was nicht irgendjemandem oder irgendeiner Instanz gehört. Jetzt hatte ich plötzlich das Problem, diese paar hundert Mark zuordnen zu müssen. Und an der Stelle habe ich gemerkt, es kommt natürlich gesellschaftlich, sind die 300 Mark oder 500, spielen überhaupt keine Rolle. Es ist verschwindend gering. Aber es ist damit eine Qualität verbunden. Und zwar die Verfügungsgewalt. Und letztlich ist das auch ein Sinnbild dafür, dieses Kapital, was da entsteht, noch sehr am Anfang, aber was auch wachsen kann. Wenn ich das jetzt mir und den Kollegen zuschreibe, dann passiert eines Tages, wird die Situation entstehen, dass ich austreten will und dann meinen Teil verkaufe. Mhm. Verkaufen kann oder sogar verkaufen muss oder vererben muss oder wie auch immer. Ich muss es übergeben. Und mir war zu dem Zeitpunkt klar, Brühl, das kannst du so nicht machen. Auf die jetzt paar hundert Mark kannst du noch locker verzichten. Wenn das mal 100.000 sind, zum Beispiel, dann wird das schwer fallen. Das heißt, die dürfen mir gar nicht erst zuwachsen. Und dann haben wir eben eine Form gefunden, die haben wir Kapitalneutralisierung genannt. Neutral im Sinne von, es gehört nicht Einzelnen, die wir dann so gehandhabt haben durch eine stille Beteiligung von diesem Verbund, den ich vorhin erwähnt habe, der eben dazu führt, dass alles, was an Kapital entsteht, über die Gewinnverteilung im Sinne von Einkommensbildung hinaus, nicht den einzelnen Beteiligten zufließt, sondern einer neutralen Instanz, die aber keine Entscheidungsbefugnisse hat.
Okay.
Das heißt, wir können selbst mit dem Geld umgehen, es gehört uns aber nicht mehr.
Verstehe.
Das nur ich hätte noch, als kurze Andeutung.
Ich hätte noch ein ganzes Bündel an Fragen, allerdings haben uns auch schon einige Fragen per E-Mail erreicht. Und,
wunderschön.
Ich denke, vielleicht ist es doch ein guter Zeitpunkt, einfach das Gespräch aufzumachen. Und dazu möchte ich gerne noch einmal auch die Telefonnummern sagen, unter denen uns unsere Zuhörer hier erreichen können. Die Telefonnummer wäre in Deutschland 023 4 543 98 10, in Österreich 01 26 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle drei Länder ist der gleiche, 92 54, 32 und die Raute-Taste 92, 54, 32 und die Raute-Taste. Wie immer sind die Telefone in der Grundschaltung stumm geschaltet. Sie können Ihr Telefon mit der Tastenkombination Stern 6 freischalten, dann können wir Sie hören. Und nach dem Gespräch mit Stern 6 wieder stumm schalten. Wir haben diese Schaltung so gewählt, damit wir das Rauschen möglichst auf einen geringen Level halten können. Das heißt, wenn Sie sich einbringen wollen und sich einwählen, mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon aktivieren und mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon nach dem Gesprächsbeitrag wieder deaktivieren. Gleichzeitig gibt es natürlich wie immer auch die Möglichkeit, uns per E-Mail zu erreichen. Nochmal dazu die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Ich denke, die Leitungen sind frei geschaltet. Das heißt, wenn jemand schon in der Leitung ist, der sich hier mit einbringen könnte, das wäre jetzt möglich.
Hallo?
Ja, hallo.
Hallo. Ich finde diese Idee oder Vorstellung oder auch Erfahrung, dass die Firma was kein eigenes Bewusstsein hat oder ein Eigenleben hat, äußerst spannend. Ich frage mich aber oder stelle eigentlich euch die Frage, anders gesagt, meine Erfahrung ist, dass das nicht ganz von selbst kommt, sondern in meiner Erfahrung kommt es zu diesem Effekt, wenn das Ziel, das gemeinsam erreicht werden will, also das englische Wort Purpose kommt dem sehr nahe. Also für was ist die Firma da? Wenn das so klar ist und alle Mitarbeiter die das auch wirklich so mittragen, dann kreiert das so das Klima, wo es eben möglich ist, dass dieses fast sich verselbstständigende Bewusstsein dann auch hilft, weiterzutragen und Unterrichtung zu geben. Aber ja, wirklich die Frage, glaubt ihr nicht auch, dass es diese Initialzündung durch eine klare Zielgebung und ein gemeinsames Verständnis des Zielleben braucht? Ist es wirklich so, dass es einfach so aus dem Nichts entsteht?
Wenn ich die Frage direkt an dich weiterleiten darf.
Ja, Tom, gerne. Ich gebe Ihnen da weitgehend recht. Das kommt nicht aus dem Nichts. Ich habe das vorhin auch versucht zu beschreiben, dass wir eine Zeitschrift machen wollten, mit der Zeitschrift eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung unterstützen wollten. Und insofern ist natürlich das Hinarbeiten auf ein bestimmtes Ziel von maßgeblicher Bedeutung. Allerdings, ich glaube auch, man muss in der Lage sein, das Ziel auch zu korrigieren. Das heißt, ich würde ein solches Ziel zwar beschreiben, auch in einer Satzung oder in einem Gesellschaftsvertrag festlegen, aber immer so, dass man der Wirklichkeit entsprechend auch, dass die Beteiligten der Wirklichkeit entsprechend auch in der Lage sein müssen, die Zielvorgaben zu korrigieren und Akzente zu verlegen, zu versetzen und neue Richtungen einzuschlagen. Sonst ist eine solche Zielvorgabe oder eine Zielfestlegung kann einfach auch tödlich sein für das Unternehmen.
Ich würde hier gerne eine Frage anschließen, die uns per E-Mail erreicht hat, wo der Hörer schreibt: Ich hatte den Eindruck, als ihr über die Firma als eigenes Wesen, als eigener Organismus gesprochen habt, dass ihr das nicht im Sinne bloß Metapher gemeint habt, sondern dass ihr von einem vielleicht neuen Tatbestand der Wirklichkeit eines Unternehmens ausgegangen seid. Was war der Kern? Was ist die Angelegenheit, die Eigenheit dieses neuen Wesens?
Ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe für mich selbst den Eindruck, dass ein solches Bild erst als Metapher zu denken, zu empfinden, sich ranzutasten, sehr, sehr hilfreich ist und gewesen ist auch für mich, um mich diesem Gedanken überhaupt öffnen zu können. Also ruhig erstmal das als Bild sehen, ja. Dann aber zu versuchen, die Realität dieses Unternehmenswesens oder dieses Organismus, wie es hier an der Frage heißt, was ich auch ein sehr passendes Wort finde dafür, das dann wirklich zu fassen zu kriegen, also zu verstehen, sich da reinzudenken, das nachzuempfinden und so weiter und so fort. Und das sehe ich tatsächlich als etwas Reales, was man natürlich auch in Form von Strukturen, von Rechtsstrukturen, von Vereinbarungen, von Mitarbeiterkonstellationen, von Bilanzen und so weiter und so fort versuchen kann zu fassen, was aber sozusagen auch darüber hinaus, also über alle diese äußerlichen Dinge, die dazugehören, die Leiblichkeit sozusagen des Unternehmens bilden, was darüber hinaus noch eine, wenn man so will, geistige Dimension hat, weil da ein Wesen entstanden ist, oder ich habe den Eindruck, dass da ein Wesen entstanden ist, dass ich, Sie hören ja, es ist für mich sehr schwer, auch das zu beschreiben, aber da ist was entstanden, was in irgendeiner mir selbst noch nicht 100% klaren Form real geworden ist und wo ich mit umgehen muss. Also was nicht nur eine Metapher oder ein Hirngespinst oder eine Vorstellung ist, sondern was lebt und was eine Biografie hat, was vielleicht auch sterben kann. Das haben wir noch nicht gelernt, wie man Unternehmen in einer ordentlichen Art auch beerdigen kann, begraben kann.
Interessante Frage.
Das ist eine sehr spannende Frage. Aber was mir tatsächlich entgegentritt und womit ich umgehen muss.
Das, was du angesprochen hast mit dem rechtlichen Rahmen, mit allem, scheint mir eigentlich mehr die Verankerung in einer äußeren Realität zu sein. Und das, was du als diese geistige Realität angesprochen hast, ist ja fast das Primäre. Und auch so wie du darum ringst, wenn ich dir zuhöre, habe ich so das Gefühl, das wird auch aus einer eigenen Reflexion, aus einer eigenen Wahrnehmung überhaupt erst in die Sichtbarkeit gebracht. Und insofern schließt das vielleicht auch mit der Frage mit der Hörerin an, dass es ja überhaupt Individuen, Menschen braucht, die die Wesenhaftigkeit eines Arbeitszusammenhangs einer Firma überhaupt mal als solche feststellen, damit sowas überhaupt eine Realität bekommt. Das heißt, es hängt schon sehr davon ab, wer hier zusammenkommt, dass das überhaupt eine Lebenskraft hat. Oder anders formuliert, wenn Menschen eine tiefe Sicht oder eine Vision davon haben, dann hat das wahrscheinlich eine vollkommen andere Lebendigkeit, als wenn alle Beteiligten davon, von dieser Dimension, die du versuchst hier anzusprechen, eigentlich einfach keine Ahnung haben. Die Kraft der Lebendigkeit lebt davon, dass es gesehen wird.
Das ist richtig, und trotzdem muss ich natürlich in Kauf nehmen, dass möglicherweise ein Kollege oder eine Kollegin eine andere Wahrnehmung oder eine ergänzende Wahrnehmung oder einen anderen Schwerpunkt in der gleichen Wahrnehmung hat.
Yeah.
Das heißt, es gelingt vorerst nicht, die Charakterzüge dieser uns gegenüberstehende Wesenheit wirklich exakt zu beschreiben. So weit sind wir noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es das je geben wird. Ich kann wirklich nur sagen, es kommt für mich und für einige Kollegen, kommt es maßgeblich darauf an, zu versuchen, dahin zu kommen. Und das ist aber gleichzeitig im Sozialen, im Miteinander mit einer Gefahr verbunden. Weil in dem Moment, ich habe das vorhin versucht anzudeuten, in so einer Konfliktsituation, ja, kann ich leicht dazu verführt werden, zu sagen, ja, ich nehme aber das Unternehmenswesen so wahr und deshalb muss es so und so sein, so wie ich das will. Mhm. Und das wäre natürlich eine Grenzüberschreitung. Mhm. Weil wer sagt, dass meine Wahrnehmung richtig ist und wer korrigiert sie? Das ist gar nicht einfach. Ja. Und sogar wenn ich für mich meine, da ein Stück auf dem Weg zu sein und einen gewissen Zugang zu diesem Wesen gefunden zu haben, heißt es noch lange nicht, dass wie ich das interpretiere, dass es objektiv richtig ist.
So, wie macht ihr das?
Ja, wie machen wir das?
Wie findet sich das Wesen in eurer gemeinsamen Kontemplation, Dialog darüber? Wie findet sich das?
Ja, wir haben
die eine Variante, die möglich ist, dass da jemand ist und sagt, das ist das Wesen, und die anderen sagen, ja, die hast du ja mal gerade ausgeschlossen. Was ist die andere Variante? Wie findet das, ich nehme mal an, dass das im Dialog seine Lebendigkeit und auch sein Gesicht findet und wahrscheinlich auch im Dialog weiterentwickelt wird.
Na, das Interessante für mich ist, dass wir das gar nicht so gemeinsam ins Bewusstsein heben oder so.
Okay.
An der Stelle sind wir nicht oder noch nicht, keine Ahnung. Es leuchtet ab und zu mal an einer Stelle auf.
Okay.
Oder es leuchtet zum Beispiel auch darin auf, ich habe jetzt eine Kollegin vor Augen, die als Aushilfe bei uns angefangen hat und wo ich erlebt habe, dass die so in verschiedene Stufen, eigentlich Schritte oder Sprünge, sich sozusagen hochgearbeitet hat, nicht im Sinne von im herkömmlichen Sinne von Karriere machen, sondern in der Qualität ihrer Arbeit, wo sie sozusagen von Aushilfe zur Sachbearbeiterin, zur Abteilungsleiterin gewachsen ist, innerlich gewachsen ist.
Ja.
Also jeweils eine neue Qualität in ihrer Arbeit kam.
Ja.
Und wo ich jetzt merke, sie fängt nicht plötzlich, aber so schrittweise an, einen Blick aufs Ganze zu bekommen. Mhm. Also sozusagen nicht nur der konkrete Arbeitsanfall zu sehen, womit sie tagtäglich zu kämpfen hat, weil es einfach viel ist und eine große Verantwortung damit verbunden ist, sondern die Verantwortung ausdehnt auf das Wohl und Umgehen mit dem Wohl und dafür sorgen, dass es wohlig ist für das ganze Unternehmen. Und wenn ich das erlebe, dann muss ich nicht unbedingt darüber eine Diskussion führen, wie das jetzt mit der Unternehmenswesenheit ist, sondern ich stelle mit Freude fest, dass da eine unglaubliche Qualitätsentwicklung stattgefunden hat.
Verstehe. Gut, vielleicht hier auch noch mal eine Frage, ob sich jemand wieder per Telefon mit ins Gespräch reinbringen möchte. Wenn das gerade nicht der Fall ist, ist hier eine Anfrage, die uns per E-Mail erreicht hat, wo ein Hörer schreibt, was ich spannend finde, ist das Verhältnis der Individuen in den Unternehmen mit ihrer eigenen Kreativität und ihrem eigenen Willen und dem Willen der Kreativität und Ausrichtung eines lebenden Unternehmens. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe. Was ich spannend finde, ist das Verhältnis der Individuen in den Unternehmen mit ihrer eigenen Kreativität, ihrem eigenen Willen und dem Willen der Kreativität und Ausrichtung eines lebenden Unternehmens. Jetzt habe ich es. Welche Haltung müssen die Einzelnen entwickeln, um sich auf den Willen oder die Ausrichtung eines Unternehmens einzulassen und diese auch aktiv mitzugestalten?
Ja, das ist natürlich doch ganz spannend. Erweitert heißt die Frage, wie kann jeder einzelne Unternehmer sein?
Stimmt, ja.
Also wie kommt er weg davon, einen Auftrag entgegenzunehmen, sondern arbeitet aus Eigeninitiative, selbst aus Einsicht, aus Eigenverantwortung. Und auch da haben wir ganz schmerzliche Erlebnisse, wo das nicht oder zu wenig war, durchgemacht, aber auch sehr positive Ergebnisse. Ein Beispiel will ich nennen, dass unser Grafiker, der Teil des Teams ist, also die Grafik haben wir nicht outgesourced, sondern wir haben sehr viele Bereiche, die wir wirklich gemeinsam uns selbst behandeln und bearbeiten. Und eines Tages sagt einfach der Grafiker, wir brauchen ein neues Gesamtverzeichnis. Da ist also kein anderer gewesen, der gesagt hat, hör mal, kannst du ein Gesamtverzeichnis machen? Das muss so und so aussehen. Sondern es war hier ein Teammitglied, der einfach erkannt hat, wir brauchen ein Gesamtverzeichnis und es dann gemacht hat. Natürlich sich dann abgestimmt hat mit anderen und welche Auflage und wie viel darf es kosten und so weiter. Dann ist man sofort mit anderen Kollegen auch verknüpft, die Texte beisteuern müssen und so weiter. Aber die Initiative kam sozusagen nicht durch Anweisung oder durch Auftrag, sondern durch Eigeninitiative. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass grundsätzlich in einem solchen Team jeder die Möglichkeit dazu hat. Das heißt nicht, dass jeder es kann. Es gibt einfach Menschen, die für die es passend ist, in ihrer jeweiligen Lebenssituation, das kann sich jederzeit ändern, sozusagen ein bestimmtes Gebiet zu bearbeiten und das ganz treu und handwerklich gut und so weiter zu machen. Und andere haben eher die Neigung, immer mal wieder was Neues von sich aus auf sich zu nehmen und anzufangen. Wichtig ist in einem solchen Unternehmen, dass grundsätzlich jeder, der es möchte, einen Sprung machen kann und eine Sache in die Hand nehmen kann und sagen, das mache ich jetzt, weil ich es für richtig halte. Und insofern die Kreativität einbringen. Und das Interessante ist, dass die Frage, wie verträgt sich das mit den Zielen von dem Ganzen, zumindest in unserem Team, das einfach nie ein Problem gewesen ist, dass einer jetzt was gewollt hätte, wo alle anderen sagen, passt nicht oder so.
Stimmt.
Das hat's einfach nicht gegeben. Wenn es das gäbe, wüsste ich nicht, wie wir damit umgehen, aber es hat's nicht gegeben.
Schön. Jetzt habe ich hier leider ein technisches Problem. Ich habe zwar einige E-Mail-Anfragen, aber leider gerade keinen Serverzugriff auf die weiteren E-Mail-Anfragen. Da ist offensichtlich beim Server, ich habe sie vorher gerade noch gesehen, jetzt sind sie, bin ich bei den. Oh, jetzt ist es zurückgesprungen. Mein Aussprechen des Problems scheint das Problem auch gelöst zu haben. Aber gleichzeitig höre ich auch jemanden in der Leitung und möchte ganz gerne dem den Vorzug geben.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Gerade den letzten Punkt fand ich nochmal sehr spannend, weil, um es mal mit anderen Worten zu beschreiben, das ja auch deutlich macht, dass sozusagen in dieser Art Unternehmen, wie du es beschrieben hast, quasi so eine Art Raum entsteht oder der Kreativität möglich macht in anderer Weise, als man das vielleicht normalerweise erwartet. Also von einem Grafiker, um an dem Beispiel, erwartet man nicht unbedingt die Idee so eines Gesamtverzeichnisses. Und das finde ich spannend, diesen, wenn man quasi mit so einer größeren Perspektive auf ein Unternehmen guckt und nicht nur quasi von unten oder von dem Platz, wo man an dem in dem Unternehmen steht, sondern immer wieder auch das Ganze versucht so zu beleuchten, dass es von oben auf ein Unternehmen gucken, wie dieses Beispiel mit diesem Walross.
Das heißt auch zu versuchen, sich quasi außerhalb zu stellen und das drin involviert sein für einen Moment zu versuchen auszuschalten. Und wirklich aus, du sagst von oben, ich würde grundsätzlich sagen, aus einer gewissen Distanz heraus, das auch mal anzugucken und dadurch zumindest für einen Moment das eigene Engagement auch erstmal zurückzunehmen. Und das hängt wiederum mit dieser Fähigkeit, überhaupt wahrnehmen zu können und zu wollen zusammen.
Sehe ich das richtig, dass du hier auch eine Dynamik von Bewusstseinsevolution mit eigentlich immer wieder ansprichst? Also dieses Beispiel von deiner Mitarbeiter, die in etwas hineinwächst, auch das Beispiel des Grafikers, der eigentlich eine Perspektive einnimmt, die jetzt nicht eine rein partikuläre Grafiker-Sichtweise ist, da entwickelt sich ja auch menschliches Bewusstsein, dass ihr in eurer Zusammenarbeit immer mehr auch die Gesamtheit irgendwie mit in den Blick bekommt. Frage, ist das erstens der Fall und zweitens, zumindest der Tendenz nach, und zweitens, ist das etwas, was ihr auch irgendwie versucht zu unterstützen, oder ist das einfach ein Prozess, der so naturwüchsig läuft?
Ich würde sagen, dass es ein Prozess ist, der sicher nicht nur bei uns läuft und grundsätzlich in jedem Unternehmen läuft oder laufen kann. Ja. Der Unterschied ist vielleicht darin, dass wir damit versuchen, so umzugehen, dass wir das fördern. Das ist nicht überall selbstverständlich. Es passiert vielleicht überall. Ja. Es ist, ich meine, eine gewisse, wie soll ich das sagen, eine gewisse Regelmäßigkeit oder eine Gesetzmäßigkeit sogar gesehen zu haben, dass ein Mensch, der neu in eine Arbeitssituation hineinkommt, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder eine kulturelle Einrichtung, zunächst mal ein Jahr braucht, um den eigenen Arbeitsplatz in den Griff zu bekommen, zu ergreifen. Und dann ein weiteres Jahr braucht, es muss nicht immer genau ein Jahr sein, aber nur so als Andeutung, ein weiteres Jahr braucht, um die Rolle von diesem Arbeitsplatz in dem Unternehmen zu verstehen und zu ergreifen. Und erst in einem dritten Jahr dahin kommt, die Rolle des Unternehmens in dem sozialen Umfeld zu ergreifen. Das ist ein Prozess, der ist aber nicht daran gebunden, ob man das jetzt bewusst in Angriff nimmt. Der findet auch woanders statt. Das ist sozusagen ein natürlicher Vorgang, überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten. Vielleicht, dass der Unterschied darin besteht, dass bei uns eine gewisse Wachheit für da ist. Und wir das genauer anschauen. Ich halte es aber nicht für ein Privileg, dass wir nur deshalb haben, weil wir so tolle Ideen haben oder weil das Unternehmen in einer anthroposophischen Tradition steht oder so. Oder
aber man könnte ja durchaus behaupten, dass es deswegen, weil ihr es euch wacher anschaut, hier ihr vielleicht auch eine andere Dynamik in diesen Prozess mit einbringt.
Ich denke schon, also, dass bei uns also vieles so auch teilweise ausgesprochen, teilweise unausgesprochen, aber im Umgang der Kollegen miteinander, das eigentlich immer wieder eine große Rolle spielt und wir dafür auch den Platz geben. Ja. Das nicht unterdrücken durch hierarchische Strukturen, die das dann verhindern oder sagt, das ist eine Grenzüberschreitung, das darfst du gar nicht und halt dich allein leisten und solche Scherze. Ja. Das gibt es für uns natürlich gar nicht. Und deshalb hat der Einzelne einfach auch mehr Möglichkeiten und nehmen wir voneinander das oft auch sehr genau wahr, oder genauer, als das vielleicht in vielen anderen Stellen der Fall ist, wo wir dann einzelnen Kollegen sagen können, also im Zweifelsfall dann auch mal unterstützen.
Okay. Das hast du ja vorher auch erwähnt, das finde ich auch gut, dass offensichtlich jetzt nicht permanent die Rede ist vom Unternehmen als Wesenheit, in euren Dialogen, dass es also nicht so eine eigene Sprache drum entwickelt oder eine eigene Dynamik, wo das eine Obsession wird. Aber spielt es eine Rolle im Dialog oder ist es einfach etwas, was einige von euch so in den Köpfen herumtragen? Hat das eine lebendige Realität
Es
in der
taucht ab und zu auf, selbstverständlich. Aber es ist nicht ständiges Thema oder so.
Wenn jemand bei euch anfängt, wird das irgendwie angesprochen,
Nö,
dass ihr das so
nö,
seht? Nee, gar nicht.
gar nicht erst. Nee. Wir haben schon sehr viel anzusprechen, weil wenn jemand neu anfängt, ist es natürlich auch sinnvoll über die Gehaltsstruktur
Ja,
und
klar.
die Frage, wie arbeiten wir überhaupt zusammen. Da ist schon sehr viel, was dann einfach besprochen werden muss oder was sinnvoll ist zu besprechen. Und da darf man auch niemanden mit überfordern, gleich in dem ersten Gespräch oder im zweiten Bewerbungsgespräch oder so, das anzusprechen. Das entsteht oder es entsteht nicht.
Come on, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Herzlichen Dank für das wirklich ganz spannende Gespräch. Und ich bin einfach erstens dankbar, deine Erfahrung hier mitbekommen zu haben und einfach auch so eine bewusste Sichtweise auf, wie Firmen auch gelebt werden können. Und was ja auch dazu gesagt werden muss, dass es ja auch eine Firma ist, die eben auch erfolgreich lebendig ist. Also es ist nicht nur irgendwie ein schönes Ideal, sondern es zeigt sich ja auch, dass das ein erfolgreich gelebtes Wesen sein kann, das so eine Firma darstellt. Danke
Danke,
fürs
Tom,
Gespräch.
dass du das so siehst und danke fürs Zuhören auch.
Einen schönen guten Abend.